Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit einer ganz kurzen, aber wirklich ganz kurzen Review des Spiels der Detroit Lions gegen die Houston Texans. Allzu viel gibt es da nicht zu berichten. Aber natürlich, dass 53 respektive 50 Mann Roster steht, der Lions, und da wollen wir noch drüber sprechen, was es damit auf sich hat. Wir, das sind der gute Marius. Marius, mein Guter, wie geht's?
Sehr gut, hi.
Und der gute Christian ist auch wieder am Stissel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und zu guter Letzt, Moritz. Moritz, bist du wieder fit?
Weitestgehend, ja.
Das hört sich doch super an. Dann wollen wir doch gleich mal reinstarten. Die Detroit Lions verlieren gegen die Houston Texans mit 7-26. Und nachdem ja in den vorherigen Preseason-Spielen doch so einiges passiert ist, war das eher so ein unscheinbares Spiel, fand ich. Christian, für dich, konnten irgendwas Besonderes aus diesem Spiel rausziehen?
Was du noch nicht wusstest vorher. Nicht wirklich viel, außer dass sich die Quarterback-Frage wohl vorher schon geklärt hatte. Erster Drive lief gut. Wieder ein sehr geiler Pass auf Tesla, guter Touchdown. Danach war eigentlich irgendwie schon jegliches Pulver verschossen. Dann kam Hooker rein und Hooker hat halt leider einfach gezeigt, es reicht nicht für die Nummer 2 auf dem Roster. Inzwischen ist er bei den Panthers gelandet. Mhm. Und hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich hatte einfach hohe Erwartungen in ihn und die wurden leider nicht erfüllt. Was man so aus dem Training Camp gehört hat, war ja auch immer Fortschritte und, aber irgendwie kann das nicht ins Spiel transportieren. Dan Campbell hat es ja dann hinterher auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er einfach denkt, eine Ortsveränderung bzw. eine Franchise-Veränderung wird für ihn wohl das Beste sein, und es hat sich jetzt dann auch bewahrheitet und gezeigt, dass sie da einen klaren Cut gemacht haben. Klar, Drittrunden-Pick, schade, aber manchmal ist es einfach so, vielleicht klappt es in Carolina besser. Ich hoffe es für ihn, ich drücke ihm die Daumen, dass es dort funktioniert. Er ist sicherlich, wie gesagt, zu Fuß auch ganz talentiert. Man weiß es nicht. Vielleicht klappt es halt besser. Vielleicht gab es irgendwas, was hier ihn irgendwo gehindert hat. Was ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, wir spielen halt viel an der Center. Ob das unbedingt das Spiel ist, was Quarterbacks können, die aus dem College kommen. Wenn er ist jetzt auch das quasi dritte Jahr da. Das erste Jahr hat er natürlich mit Verletzungen aussetzen müssen und so weiter. Aber ich glaube, mit diesem Under-Center-Play oder viel Under-Center-Play tun sich halt viele Quarterbacks, gerade die aus dem College kommen, schwer. Vielleicht war es das mit einer der Gründe. Wir spielen halt mit Jared Goff sehr viel in der Art und Weise, bietet halt einfach viele Möglichkeiten. Aber es ist, wie es ist. Am Ende des Tages wurde ein klarer Cut gemacht und das ist auch in Ordnung so, weil Allen halt klar gezeigt hat, er ist der Veteran, er ist der erfahrene Quarterback. Er hat außer dem Hall of Fame Game einfach gezeigt, was er kann. Er hat auch zu den Receivern scheinbar eine ganz gute Verbindung aufgebaut und es war überzeugend, was er gespielt hat. Punkt, Ende, aus.
Ja, absolut. Ja. Marius?
Punkt. Also gibt nicht allzu viel dazu zu sagen. Es war meiner Meinung nach in den Spielen sehr eindeutig, wer besser performt und dementsprechend auch klar verdient, auch wenn das Training Camp manchmal hier und da was anderes gezeigt hatte, so wie es Christian schon gesagt hat. Aber ja, war für mich klar. Von dem her passt es auch. Tesla hat gezeigt, dass er irgendwie eine Klasse besser ist wie die Leute, die da auf dem Platz standen zum Teil. Deswegen war wahrscheinlich auch da schon klar, dass er mindestens Wide Receiver 4 inne hat. Und den Rest wird man dann sehen. Dass die Spiele halt nicht so besonders waren, ist halt auch klar, wenn du dir halt guckst, wer da auf dem Platz stand. Also die Lions haben auch zu mir dann bei dem Dolphins-Spiel, wo die dann noch ein paar Spieler gesigned haben, gesagt, naja, du willst halt auch noch ein paar Spieler haben, wo du einfach als Kanonenfutter reinschmeißen kannst, dass du nicht irgendwelche andere Leute spielen lassen musst, die du eigentlich gar nicht spielen lassen willst. Also von dem her bitte nicht diese Ergebnisse allzu wichtig nehmen.
Ja, ne, Moritz, Ergebnis ist nicht wichtig.
Überhaupt nicht.
Wer ist dir sonst noch aufgefallen? Hendon Hooker haben wir gesagt. Ich sehe gerade, er hatte da ein Rating von 36,2 in dem Spiel, ja, im Passer-Rating. Ich glaube, von allen Quarterbacks, die signifikante Anzahl von Snaps gespielt haben in der Preseason, hat Hendon Hooker mit Abstand das schlechteste Rating. Also, das ist einfach so. Und deswegen
schaffst du es nicht. Ich denke, das, was sich auf jeden Fall so ein bisschen rauskristallisiert hat, da haben wir einen kleinen Callback an unsere vorletzte Folge, müsste es gewesen sein. Kingsley Kwaken hat sich ein bisschen besser geschlagen und hat sich auch gebessert in dem, was wir von ihm erwartet haben. Wenn man mal zurückbringt in unsere Folge über das Hall of Fame Game, wo er ja wirklich gestruggelt hat, nicht gerade wenig, hat er sich schon auf jeden Fall aufgebessert. Wobei ich nach wie vor glaube, hätte sich, wie heißt das, Tristan Colon,
ja.
Hätte er sich nicht verletzt, glaube ich, hätte ihn trotzdem noch den Rang abgelaufen. Aber ansonsten jetzt eigentlich in dem Spiel wirklich wenig Überraschungen. Ist auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, so leid mir das halt auch für Hooker tut, aber mit Hooker konnte diese Offense auch nicht explodieren. Ne? Das war ja auch, denke ich, lange nicht der Sinn von diesem Spiel und von seinem Einsatz gewesen, dass da irgendwie die Texans jetzt mit 150-0 besiegt werden, sondern dass einfach geguckt wird, hier, ne, versuch deinen Job zu behalten, kriegen rein, und wenn nicht, dann halt eben nicht. Dann haben wir halt unser Backup und wir müssen uns halt woanders hin orientieren. Was halt bei Hooker schon so ein bisschen im Vorfeld auch schade gewesen ist. War es Dan Campbell? Ich meine, es war Dan Campbell, der in einem Medieninterview auch schon gesagt hat, auch davon, schon davon gesprochen hat, dass ein Tapetenwechsel wichtig wäre. Noch vor dem Texans-Game. Das hat der Name schon so abgezeichnet gehabt, dass eben Hooker nicht mehr so hoch im Kurs bei denen steht. Ich wünsche ihm in Carolina echt alles Gute. Ich hoffe, er kommt da gut zurecht und findet einen guten Fuß in der NFL bei uns, falls er da nicht sein soll.
Ja. Also von meiner Seite muss ich sagen, ich fand Lawrence Strickland, Trevor Nowarski noch zwei Spieler, die sich da hervorgaben. Es war eigentlich ein Spiel für die Defense, also Defense-Spieler konnten da ganz gut glänzen. Al-Qaeddin Muhammad hat auch in dem Spiel gezeigt, warum er sicher auf dem Roster ist. Und hier winkt ein Marius. Was willst du sagen?
Ich melde mich gleich noch mit einem Spieler, den ich absolut hervorheben muss.
Zach Cunningham. Ja. Nee? Okay. Ach, den hätte ich mich jetzt noch im Anschluss erwähnt gehabt.
Ja, nee, erzähl ruhig. Also ich, wie gesagt, das fand ich, also die Spieler, von denen du es auch so ein bisschen erwartet hast, die es nachher geschafft haben, die waren auch gut in dem Spiel.
Wir hatten einen Spieler erwähnt gegen die Dolphins, glaube ich. Oder in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, doch, gegen die Dolphins hatten wir den.
Doch, gegen die Dolphins müsste gewesen sein, ja.
Nämlich ein Spieler, Nate Lynn. War für mich absoluter Difference Maker in der Defense. War für mich derjenige, wo es endlich geschafft hat, ein bisschen Druck zu erzeugen und der es den anderen in der D-Line ermöglicht hat, auch Druck zu erzeugen. Aber ich glaube, Chris hat den erwähnt gehabt, ich bin mir nicht sicher, aber ich wollte es nochmal hervorheben.
Ich hatte ihn, glaube ich, erwähnt. Was mich jetzt aber einfach nur wundert, wenn man vom Spiel mal in Richtung, wie sieht der 53 bzw. 50 Mann inklusive Practice Squad aus?
Ja.
Wo ist Nate Lynn geblieben?
Ja, vielleicht hat es nicht gereicht, eben das nur in diesem einen Spiel oder in anderthalb Spielen zu zeigen.
Naja, der letzte ist ja schon ein ganz gutes Training Camp, wo er sich dann halt verletzt hat. Und was man so gelesen hat bei den Beatwritern, war es halt doch so, dass er jetzt scheinbar im Training Camp und eigentlich auch in den Spielen ganz gute Leistung gebracht hat. Und Uku ist ja jetzt auch auf ins Practice Squad gekommen, als einziger Edge. wie gesagt, die Edge-Strategie ist mir noch so ein bisschen schleierhaft, weil wir außer der drei, also halt Hutch, Davenport und Muhammad, keine reinen Edge-Spieler haben. Auf dem Practice-Squad noch Ukwu. Aber Nate Lynn ist scheinbar halt komplett durchs Roster gefallen.
Höchstens ja, Lynn ist auch durch die Waivers durch, ist jetzt ein Free Agent. Also ja. Nicht geclaimt worden. Das ist ein bisschen komisch. Aber das können wir vielleicht gleich noch aufgreifen.
Ja.
Die gesamte Thematik mit unserem 50-Mann-Roster.
Ja. Ja, da hast du es gesagt, 50-Mann-Roster. Das hat, ja, war.
Jetzt hast du es gedroppt, Mann.
So war das noch geheim.
Das war doch noch voll geheim.
Dan Campbell hat uns das wirklich im Vertrauen gesagt. Tut uns leid, Dan, an der Stelle.
Sorry.
Ja, aber 50 Mann waren es nur. Man hatte vorher gesagt, ja gut, das wird schwierig, 53 rauszusuchen. Wobei Brad Holmes da halt ganz gut gesagt hat, ich hole nicht die 53 Besten, sondern es gibt einen Standard. Und wenn ich davon nicht überzeugt bin, dass ein Spieler diesen Standard erreicht hat, auch wenn er zu den 53 Besten zählt, dann ist er halt nicht mit drauf. Und so gab es einen 50-Man-Roster. Und gut, es gab jetzt natürlich noch das ein oder andere Signing. Aber lass uns mal dieses 50-Mann-Roster durchgehen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal so Position für Position durch. Fangen wir mit der klarsten Position an. Also
Quarterback.
Kicker ist genau. Also wir können Special auch da Teams, anfangen.
Bitte, ja.
Special Running Teams. Backs. Hat sich überhaupt nichts getan. Das ist klar. Nee, wir fangen natürlich mit den Quarterbacks an. Jared Goff und Kyle Allen haben wir eben schon gesagt. Kyle Allen hat sich das verdient. Jared Goff, klar, der Starter. Da müssen wir jetzt mal noch schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir im Moment, ich glaube, wir haben auch gar keinen weiteren QB auf dem Practice Squad aktuell. Also ja, gehen wir mit zwei QBs rein und hoffen, dass wir den zweiten QB, auch wenn Kyle Allen das gut gemacht hat, natürlich nicht brauchen. Gibt's, denke ich mal, überhaupt nicht mehr viel dazu zu sagen. Bei den Running Backs ist es ähnlich. Jahmyr Gibbs, David Montgomery, Craig Reynolds und Sione Vaki. Sione Vaki ist klar, sag ich mal, war der Spieler, der da vielleicht irgendwo in irgendeiner Phase mal in Richtung Bubble sein konnte, aber einfach aufgrund seiner Vielseitigkeit und seines Special Teams, das ist einfach das, was die Lions da auch sehr, sehr bevorzugen, zu Recht drin, oder Marius?
Ja, absolut. Ich meine, Sione Vaki, ich habe noch das eine Tackle im Kopf, Special Team, wo er da links und rechts mal kurz zwei Spieler packt, mal kurz beide tackelt. Das ist schon allererste Sahne und er ist halt einfach ein explosiver Typ. Ich weiß gar nicht, ob die Lions überhaupt noch daran denken, ihn als Safety einzusetzen. Aber theoretisch, wenn du keinen mehr auf Safety hättest, könntest du ihn auch noch reinschmeißen, weil er eben auch Safety-Erfahrung hat. Special Teamer, Defense Player, Offense Player, Allround-Waffe, den kannst du überall einsetzen. Von dem her, No-Brainer, ihn da als Running Back Nummer 4 und Special Teamer vor überwiegend eben zu haben, weil ja, ist halt einfach ein No-Brainer, meiner Meinung nach.
Definitiv. Kommen wir mal zu den Wide Receivern. 6 Stück, da war ja ein bisschen die Frage, wie viel werden es? Werden es 6, werden es 7? 6 sind es an der Zahl. Amon-Ra, St. Brown, Jameson Williams, Tim Patrick war auf dem Initial 53 drauf, ist ja jetzt entsprechend getradet worden. Ne? Also das heißt, Khalif Raymond, Isaac Tesla und Dominic Lovett. Der Trade von Tim Patrick, Marius, beziehungsweise Christian, kannst du es nachvollziehen oder hätte es dir eher gefallen, wenn du sagst, Moment, auch wenn ich Tesla gut finde, so einen Veteran da in der Hinterhand zu haben, hätte mir besser gefallen?
Er hat eine gute Saison letztes Jahr gespielt, er war verletzungsfrei, was man halt von den beiden Jahren davor nicht sagen kann. Von daher hätte ich es auch ganz gut gefunden, wenn sie ihn behalten hätten. Das Training Camp muss wohl eher so ein bisschen sloppy gewesen sein. Also hat er, glaube ich, auch selber gesagt, das war nicht irgendwie so das Gelbe vom Ei, was er da gezeigt hat. Und ich meine, wir kriegen einen 6-Runden-Pick von den Jaguars dafür.
Es wird ein sehr früher 6-Runden.
Vielleicht auch das. Vielleicht wird es auch ein früher 6-Runden-Pick. Wer weiß. Schauen wir einfach mal. Ich denke, wenn ein Spieler letztes Jahr irgendwie kurz vor Saisonbeginn signst und jetzt einen Pick dafür bekommst, der ein Jahr gut performt hat, klar, er kann den jungen Receiver noch was beibringen. Nichtsdestotrotz sehe ich einfach als eine Win-Situation für die Lions an. Sonst hätten sie es auch nicht gemacht.
Mhm. Außerdem haben die in Detroit gehört, dass so ein komischer Dicker aus der Eifel gesagt hat, dass Tesla dem einen Rang abläuft. Deshalb haben sie direkt da die Sense dran angesetzt.
Aber erst ab Spieltag 4, oder?
Erst ab, ja, spätestens sofort.
Okay, spätestens.
Er meinte 4. Spieltag Preseason.
Sozusagen. Ja, genau. Nee, aber der Trade war ja insoweit abzusehen, wenn man sich anguckt, was Tesla jetzt in der Preseason geleistet hat. Es ist einfach besser. Man muss halt auch bei Tim Patrick so ein bisschen im Hinterkopf halten. Er war ja die 2 Jahre davor immer wieder verletzt bei den Broncos gewesen, wenn ich mich nicht verhaue. Ja. Und hat dann bei uns quasi eine Renaissance erlebt mit seinen, was waren das, irgendwas zwischen 600 und 800 Yards Passing, die er dann noch gefangen hat, beziehungsweise die er dann noch gemacht hat im Jahr. Hat er ja für sein schon etwas gehobeneres Alter, sag ich als ein Jahr älter, glaube ich nur, schon wirklich gute Arbeit geleistet gehabt. Die Frage ist aber, wäre bei ihm auch gewesen, wie lange ist das überhaupt noch tragbar? Verletzungsgeschichte, Alter. Ja, und jetzt erst wieder in dem ersten von 3 Jahren nochmal halbwegs gut am Abgeben gewesen. Ne? Ich glaube, da ist der Trade eine faire Chance für uns gewesen, nochmal ein bisschen Kapital aufzubauen und vielleicht für Tim Patrick in einem anderen Team nochmal ein bisschen mehr zeigen zu können, als es bei uns jetzt der Fall ist, wo wir jüngeres, günstigeres Spielermaterial haben, das eventuell sogar einen Schritt auf seine Leistung draufsetzen kann.
Mhm. Also ich höre raus, du freust dich auf jeden Fall für Tesla und freust dich drauf, Tesla direkt früh auch schon in der Saison zu sehen.
Ich sag mal so, Hausmacherkost ist immer das Beste. Von daher, was im Haus antrainiert worden ist und getraftet worden ist, das soll auch bei uns spielen.
Ja. Was glaubst du, inwiefern bei so einer Entscheidung auch spielt da auch Jared Goff mit eine Rolle, der ja als Quarterback natürlich da seine Waffen entsprechend, kann er seine Waffen mit wählen? Meinst du, da ist er so, wird er da mit in die Entscheidung eingebunden und wird so gefragt, fühlst du dich mit Tesla da wohl?
Also
ich glaube, er wäre super begeistert von ihm.
Ich glaube, bei Goff muss man auf 2 Sachen achten. Wenn es danach ginge, ob Goff die Leute wirklich gerne anspielt oder wirklich eine Synergie mit denen hat, dann hätten wir J-Mo schon vor 2 Jahren weggetradet. Ist einfach so, weil wie oft haben wir jetzt in den letzten paar Jahren, auch wenn er letztes Jahr eine 1000-Yard-Season hatte, wie oft haben wir gesehen, dass die Chemie zwischen den beiden nicht immer 100%ig ist. 75% wegen meiner. Ja, einmal das und dann auf der anderen Seite, ich glaube,
ist ja die andere Richtung, weißt du, was ich meine? Ich meine, ob Jeff Goff da irgendwie ein Mitspracherecht hat, sage ich mal, wenn er sagt, dass mit dem funktioniert es nicht mehr, gibt den weg und der war ja immerhin First-Round-Pick etc. Also ich glaube, das ist ein bisschen, also, aber an der Stelle,
wo du sagst. Da wäre ich auf den zweiten Punkt eingegangen. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, Goff ist, glaube ich, was das angeht, in der Mentalität genauso wie Brett Holmes und Dan Campbell. Der geht mit dem, was die besten Siegeschancen für das gesamte Team darstellt. Und wenn man ihn fragt, ich glaube, er wird niemanden direkt unter den Bus werfen, dafür so eine zu nette Person. Shoutout Marius für seine Aussage vorhin. Ich glaube nicht, dass er jemanden einfach so in den Bus werfen würde, aber natürlich wird er dann dahin arbeiten wollen, wo er sich mit am besten fühlt und wo er davon ausgeht, dass das Team den meisten Erfolg bei haben wird. Und da würde ich schon behaupten, wenn es wirklich hart auf hart käme, dann hätte er wahrscheinlich auch eher zu Tesla tendiert als zu Tim Patrick.
Okay. Ja. Okay. Können wir. Und Dominic Lovett, müssen wir auch noch drüber sprechen. Marius, ich habe zu dir nach dem Pick in Green Bay gesagt, I love it. Er hat es geschafft. Und einfach auch eine richtig gute, also zwischen ihm und Meeks war ja so ein bisschen das Battle. Im Endeffekt ist man dann, glaube ich, mit Lovett gegangen. Ich glaube, das ist dann auch immer das Thema. Es war halt auch ein Pick so, ne?
Ist das für dich okay? War im nächsten nicht auch ein sehr Late-Runden-Pick oder
war UDFA? Er war UDFA.
Okay. Ja, finde ich schon okay, weil ja, Lovett hatte einige Drops, aber ich glaube, das kann man korrigieren im Training. Und was ich an ihm halt mag, ist seine Spritzigkeit, seine Schnelligkeit. Und was ich auch mag, ist seine Special Teams Fähigkeit als Gunner. Da ist er halt wirklich wirklich unfassbar stark und wir haben es in einigen Spielen gesehen, in mehr Spielen gesehen als zum Beispiel bei Meeks. Meeks hat jetzt die eine Aktion gegen die Texans, wo er versucht, den Ball vor der Endzone noch zu stoppen und dann aber halt quasi mit dem Oberkörper schon in der Endzone war, weswegen dann doch ein Touchback war. Das war so die einzige Aktion, die er hatte im Special Team. Und da ist halt Lovett deutlich stärker. So. Und jeder, der Brett Holmes und Dan Campbell kennt, mag Receiver, die vielseitig sind, die nicht nur laufen, Routen laufen können, sondern halt auch eben entweder noch blocken können oder halt auch im Special Team einsetzbar sind. Und das bietet er halt einfach. Und deswegen bin ich da völlig fein mit, dass er eben den 6. Platz bekommt im Roster. Und ich glaube auch, dass einfach durch seine Schnelligkeit und so, wenn man ihn gerade in den späteren Quarters nochmal den ein oder anderen Snap gibt, vielleicht weil man auch schon führt oder weil irgendjemand eine Pause braucht, kann das schon funktionieren. Vor allem, wenn er die Bälle auf den Goff kriegt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied.
Ja.
Sind vielleicht dann nicht overthrown oder irgendwie mit einem schlechten Timing oder was auch immer. Also, ja.
Eine Sache noch ganz kurz. Ich glaube halt, dass sie bei ihm auch hoffen, dass er ein guter Nachfolger für Khalif Raymond werden wird.
Ja.
Also es sind beides, sowohl Tesla als auch Lovett, sind einfach Zukunftsentscheidungen.
Jungs, wenn ich euch mal gerade ganz kurz dazwischen kretschen darf. Wir haben Breaking News. Micah Parsons zu den Packers.
Nein.
Holy moly.
Okay.
188 Millionen 4 Jahre mit 186 Millionen garantiert.
188 Millionen?
Ja.
Okay. Das
sind 47 pro Jahr. Und 2 First Rounder von den Packers nach Dallas.
Wow. Also Micah Parsons. Absolut Hammer Spieler. Aber das klingt für mich so gar nicht nach einem Packers-Move.
Nee.
Also, holy moly, ey.
Scheiß die Wand an.
188.
Ja, das wird sehr teuer für Aiden Hutchinson. Nee, ganz gut für ihn werden teuer für uns nächstes Jahr. Ach du Heiligsblechle.
Okay.
Ja, Leute.
Dann kannst du aber kannst bei den Cowboys definitiv einen Deckel drauf machen.
Ja, die Cowboys werden von Jerry Jones doch eh nur noch als Zirkusvolk gehalten.
Du zahlst doch nicht Dak Prescott letztes Jahr auch das Riesengeld dafür, dass du dich jetzt nicht mit Micah Parsons einigst. Also Das geht schon in Richtung Browns-Niveau, sage ich jetzt mal, was da läuft.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, Jones hat sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bemüht, weil er da ja jede Menge Schmierkampagnen gegen Parsons gefahren hat. Also, naja.
Ja, es ist wie du sagst, es geht da mehr um noch eine bisschen Selbstdarstellung von irgendeinem 88-Jährigen oder wie alt er ist, aber ja, egal.
Schon, aber, also sorry, aber also ich als GM würde auch keinem Spieler oder keinem Nicht-Quarterback 47 Millionen hinlegen. Also auch wenn du Micah Parsons heißt, aber nein.
Ja, das ist aber das neue Geld, was halt auch Nicht-Quarterbacks inzwischen bekommen.
Ja,
du hast doch gesehen, was die Steelers auch im Watt zahlen. Der Mann ist über 30 und kriegt einen 3-Jahres-Vertrag mit auch irgendwie 41 pro Jahr und so viel von garantiert. Micah Parsons hat seinen zweiten Vertrag bekommen. Und es war definitiv eine Schwachstelle bei Green Bay. Die Defensive Line, auch wenn sie bestückt ist mit First-Roundern, hat nicht das gebracht, was sie sich davon immer erwartet haben. Ob Micah Parsons am Ende die Allheil-Lösung ist, wir werden sehen. Natürlich ist es heftig, macht unsere Division halt noch kranker, aber Ende des Tages ist es, wie es ist.
Wen hast du jetzt alles? Alle, das ist doch, also unsere, also
alles.
Also wer jetzt noch sagt, dass die NFC North nicht die krasseste Division in der NFL ist, der hat wirklich nicht mal alle Latten am Zaun, Alter. Also.
Ja.
Und ich hatte die Packers noch als letztes gestern vorgestern in dem Podcast. Ich muss meine Aussage revidieren.
Der eine Spieler wird jetzt nicht alles bei denen rumreißen.
Nee, aber also. Komm, also Pass Rush war schon eine Schwachstelle bei den Packers, meiner Meinung nach.
Durchaus.
Jetzt hast du da halt schon. Jetzt ist Alexander weg, die arme Socke. Hatte nie einen Pass Rush, musste irgendwie gucken, dass die Jungs da vorne einen Coverage-Sack hinkriegen. Und jetzt hat die MD endlich mal einen Pass Rush, jetzt ist Jay Alexander weg.
Aber ja, Leute, der muss erstmal schauen, dass er gesund bleibt.
Es ist schon klar, was das bedeutet, wenn Aiden Hutchinson jetzt eine gute Saison hat. Was das für diesen Kontext
bedeutet. Was heißt, wenn Aiden Hutchinson Depoy Woche 11?
Ja, nee,
da hat einer Podcast gehört.
Das ging einfach mal 13 Millionen hoch pro Jahr. Also Top Edge Money, so, also das wird, also denke ich mal nicht, dass man dann, wenn stell dir vor, er wird es, Defensive Player of the Year mit keine Ahnung wie viel Sex und sonst was, tja, was wirst du dann mit dem zahlen müssen?
Dann wird erstmal die Diskussion geführt werden, ja, aber Micah Parsons und Watt sind ja beide eher Linebacker und auch als Linebacker eingesetzt, während Aiden ja nur ein purer Edge ist. Und dann kannst du dir den ganzen Bullshit von morgens bis abends durch die Ohren sieben und darauf abwarten, dass sie ihn trotzdem wirklich ein dickes Geld bezahlen.
All die Plays, die er in den letzten Jahren gemacht hat, er ist ja nicht nur eine Sackmaschine, er hat ja auch Interceptions gefangen.
Force
Fumbles, Punkt, also
Hutch meinst
du jetzt? Er ist so vielseitig in seinem Spiel, er kann auch da das Spiel gut lesen, er droppt im Zweifelsfall auch zurück, wenn er sieht, dass es halt Sinn macht, von daher, ja, wir werden sehen, hat der Brad Holmes heute auch gesagt, sie sind in Verhandlungen mit der Hutch Family und dem Hutch Clan, also von daher gehe ich auch mal davon aus, dass ich da in der nächsten Zeit auch noch irgendwas tun wird. Aber klar ist das jetzt natürlich ein Deal, der neue Maßstäbe setzt. Und wir dachten, definitiv, mit Myles Garrett wäre irgendwo die Fahnenstange erstmal gesetzt. Aber gut. Aber da, umgekehrt, dass die Cowboys ihn gehen lassen, das ist halt schon, du lässt normalerweise niemals einen so einen Spieler auf der Position, kommt nie auf den Markt. Nie. Und das, wie gesagt, siehst du bei den Steelers, dass selbst ein über 30-Jähriger nochmal einen entsprechend hohen Vertrag bekommt. Auch da, weil du einfach weißt, wen du hast. Und von daher, für mich kannst du die Cowboys direkt in die Tonne kloppen. Die werden sich mit den Giants um Platz 4 in der NFC East kloppen.
Ich glaube, es wird doch nicht mal knapp werden. Nee, die Cowboys werden das definitiv dann machen auf Platz 4. Wo ich mir tatsächlich jetzt ein bisschen mehr Sorgen drum mache, ist tatsächlich die Spiele gegen Green Bay mit unserer O-Line. Gerade unser allererstes ist ja auch noch gegen Green Bay. Die Tackles, aber wenn es Interior geht und wenn ich mich nicht irre, kann passen, so geht passen es oft durch die Mitte, beziehungsweise Guard. Ich meine, wir können Teufel an die Wand machen, wir können aber auch sein lassen. Ne? Ich
sag mal, es sind noch 10 Tage bis zum ersten Spiel. Du musst den Spieler auch erstmal in das ganze Scheme integrieren, etc. pp. Richtig. Der hat kein großes Trainingslager mitgemacht. Wir haben den Vorteil, dass wir das erste Spiel gegen Green Bay spielen. Es wird sicherlich im Laufe der Saison wird er besser integriert sein in das ganze Scheme und so weiter. Und du darfst nicht vergessen, wenn du 2 First-Rounder weggibst, gibst du damit auch die Zukunft weg. Du gehst in den Win-Now-Modus und ob Love derjenige ist, der eine konstant gute Leistung über die nächsten 2-3 Jahre bringt, hört in The Athletic Podcast mit Robert Mays rein, dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Nichtsdestotrotz, wir schweifen ein Thema ab und wollten dann doch lieber nochmal weiter das Roster machen.
Richtig.
Und gehen zu den Tight Ends über. Danke. Und ich gebe das Wort wieder zurück an David.
Ja, Divisional Rivals, die Packers zu sprechen, das war jetzt wirklich furchtbar. Kretschen die uns hier in die Folge rein. So.
Ich bin nichts da nichts können sie auch. Zwei Gläser Schnaps in der Zeit getrunken.
Ja.
Ah, apropos.
Ganze Flasche. Liebe Leute, Tight Ends. Nichts Neues. Sandler Porter, Brock Wright, Shane Silstra. Auch eine Gruppe, die ziemlich, ziemlich safe und sicher war.
Ja, Zach Horton hatte eine Chance gehabt, Shane Silstra den Rang abzuläufen, aber es hat nicht gereicht am Ende. Von daher,
next. Ja. Next, okay. Offensive Tackle. Haben wir 4 an der Zahl. Penei Sewell, Taylor Decker, Giovanni Manu und Jamarco Jones.
Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass wir Skip, 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 Skip nicht behalten haben.
Throw it up, Skip.
Aber Skip ist auf dem Squad. Skip ist auf dem Scrap Practice Squad. Das war irgendwo auch schon abgesprochen. Jeder dachte so, holy moly, und aber ja klar, er gehe nicht als Veteran nicht durch die Waivers. Dementsprechend dachten viele schon, okay, da kann man irgendwie zuschlagen. Aber Skip ist ein bisschen auf dem Practice-Squad. 4 Offensive Tackle. Christian, bist du damit zufrieden? Findest du ein bisschen wenig?
Ja, wir hatten es letzte Woche schon besprochen, dass die Tackle-Position, klar, wir haben auf den ersten beiden Positionen mit Penei Sewell und Decker einfach 2 Top-Edges, sag ich schon, ich bin da noch im anderen, 2 sehr, sehr gute Tackles, Elite-Tackles. Was hinten dran kommt, ist schwierig. Also, ich habe da eher Bedenken, wie gesagt, wenn sich einer von den beiden verletzt, wer dann reinkommt, wer dann spielen soll. Manu ist einfach noch nicht so weit. Ist einfach so, er ist noch ein Projekt. Skipper hat auch nicht wirklich Bäume ausgerissen in den Preseason Games. Er ist der 6. Mann für die Jumbo Packages, aber ja. Schwierig. Macht mir mehr Bauchschmerzen als die Interior O-Line.
Ja,
absolut. Sollte sich da jemand verletzen.
Absolut. Also da fehlt es uns, ne, an diesem Tackle Nummer 3, diesem vielleicht bisschen solideren, bisschen erfahreneren Swing-Tackle. Manu kriegt weiter die Chance. Ich fand, teilweise hat er sich auch ganz gut gezeigt jetzt in der Preseason. Aber die Entwicklung, geht langsamer voran als gedacht. Sind wir mal gespannt. Ich würde sagen, gehen wir weiter zur Interior Offensive Line. Graham Krasko, Christian Mahogany, Tate Rattledge, Coyote Awosika und Kingsley Egwuakun. Miles Frazier ist auf der Publist. Graham Glasgow wird wohl als Center starten. Gab aber heute eine Media Session, wo auch gefragt worden ist, ob Tate Rattledge zukünftig auch als Center eingesetzt wird. Und da wurde gesagt, ja, also sie haben, ihnen hat es sehr gefallen, was sie gesehen haben von ihm jetzt im Trainingscamp in der Preseason, was er auf Center so gezeigt hat. Aber jetzt dann insgesamt mit Glasgow dazu hat man sich irgendwie dazu entschieden, ihr zunächst mal noch mit Glasgow zu gehen. Marius, für dich richtige Entscheidung oder?
Absolut. Bin ich voll dabei. Setzt Glasgow in die Mitte, setzt die zwei Jungen nach außen und dann schauen wir mal, wie das wird. Und somit hast du auch, was man ja immer die ganze O-Line sehen, du hast Erfahrung, dann hast du Jung. Dann hast du Erfahrung, dann hast du Jung. Dann hast du Erfahrung. Also man hat auch, finde ich, so den guten Mix einfach drin, um das ganze Konstrukt einfach zu halten. Und du hast mit Christian Mahogany und du hast mit Tate Rattledge da zwei Junge, die absolut Power bringen. Ich meine, Penny Sewell hat heute in einem Interview gesagt, watch out for Christian Mahogany. Also ich glaube, der ist wohl richtig on fire, da Gas zu geben und durchzustarten. Von dem her, soll mal Micah Parsons kommen.
Genau. Wenn ihn der 350 Pfund wütende Samoaner nicht auffrisst, dann Tate Rattledge.
Ja, der wackelt ein bisschen mit seinem Vokuhila und dann weiß Parsons schon gar nicht mehr, wo er hinlaufen soll.
Der hat schon Mohawk gekillt und gut ist.
Der trinkt noch ein Bier mit einem, mit so einem Dosenbier. Der Micah Parsons blockt.
Ja. So wie Lord Helmchen, ja, bei Spaceballs.
Ja. Dosenbier.
Dosenbier saufen. So, Leute.
Leute, wir sind in Zug schon wieder komplett woanders hin.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber heute auch wirklich schwierig mit euch. Das ist echt schwierig mit euch. Man merkt, die Zeit ist schon spät vorangeschritten.
So, soll ich dir sagen, woran es liegt? Ich sag's einfach, woran es liegt. Wir haben uns einfach schon so lange nicht mehr in der großen Runde gesehen und gesprochen. Und es ist so wie halt, wenn Kindergeburtstag ist.
Außerdem sitzt Marion hier nur im BH rum. Das ist sehr interessant.
Ja.
Ja.
Der gute Gut. Marion, halt mal wieder sehr exzessiv unterwegs.
Marion, ja.
Hättest du wenigstens mal die Brusthaare schneiden können, aber.
Leute, kommt jetzt, ne? Mal zurück, so ein bisschen ja. Seriosität rein.
Also, wir haben die Interior O-Line. Ich meine, wir haben eben über Kingsley Wacken gesprochen, ne? Ein bisschen ein Wackelkandidat für ein Center-Backup. Aber der Rest, so wie er steht, ist, glaube ich, kann man mit gutem Gewissen grundsolider abstempeln. Der Rest kommt jetzt über die nächsten 4 bis 5 Wochen, weil die O-Line muss sich eh erstmal richtig zusammen einspielen. Auch wenn jetzt nicht mehr Redmond in der Mitte ist, sondern halt eben Glasgow.
Okay. Ja, nee, ich sehe es auch so. Also ich habe richtig Bock auf die zwei Jungen da und ich glaube, dass die das auch hinbekommen und auch früh genug in der Saison. Am Anfang wird es ein bisschen stockerlich sein, aber werden früh genug auch gut werden. Kommen wir doch mal zur defensiven Seite des Balles. Und da haben wir bei den Defensive Ends, bei den Edges genau 3 Stück. Aiden Hutchison, Marcus Davenport und Al-Qaeddine Muhammad. Injury Settled Man, das wissen wir, von Ahmed Hassanin. Und auf NFI ist noch Josh Pascal. Drei Defensive Ends, die im Moment fit sind, ist natürlich unglaublich wenig. Vor allem, wenn man weiß, dass Davenport sehr gerne doch und sich auch noch verletzt. Wie kriegt man da eine gute Rotation hin, Moritz?
Einkaufen gehen. Es wird auf kurz oder lang wird das darauf hinaus hoffen, dass wir entweder jetzt über das Waiver Wire oder über Free Agency einen Spieler dazu holen. Ich glaube nicht, dass wir noch großartig Picks investieren werden, zumal wir eh nicht die Welt für die nächsten, also mindestens 26 haben. Und dann bleibt halt abzusehen, wie die restlichen Steine alle fallen. Weil wenn du es mal so runterrechnest, haben wir eigentlich mit Aiden einen einzigen True Edge Rusher. Und der Rest ist halt entweder Hin- und Her-Bewegung oder Swing. Müssen wir mal halt gucken, wie das aussieht, wenn Josh Pascal wieder zurück ist, wenn wir Hassanin wieder mit auf dem Team haben. Wie sich das Ganze entwickelt, aber für die ersten vier Wochen ist das tatsächlich dünn. Und da wird, denke ich, in irgendeiner Form und Weise was kommen. Vielleicht, ich meine, Jadeveon Clowney ist momentan Free Agent, vielleicht lässt sich da noch was mitmachen. Medienberichten zufolge, beziehungsweise Pressekonferenz von heute nach zu urteilen, wird es wahrscheinlich nicht mehr so Darius Smith werden, weil es da wohl auch in den letzten Wochen keinerlei Kommunikation zwischen den Lions und seinem Camp gegeben hat.
Jetzt haben wir ja noch zwei Defensive Linemen geholt. Ist von denen eigentlich einer jemand für die Edge-Position?
Der eine, oder? Wer war denn das?
Pat O'Connor kann, glaube ich, und
ja, Mekongo kann beide spielen.
Die können mal unregelmäßig Edge mit reinspielen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und war mit Chris Smith ist ein Nose-Tackle, ist ein reiner Nose-Tackle. Tyler Lacey weiß ich gerade nicht. Roy Lopez ist, meine ich, auch Free-Tack. Tyreek Williams definitiv kein Edge. Und DJ Reader ist eigentlich auch mehr Interior.
Also Tyrus Weed wäre ja dann derjenige, der noch ein bisschen Edge spielen kann, aber wahrscheinlich dann eher auch der.
Ja, wir haben ja Tyrus Weed, ja, den haben wir auf Edge geholt. Und dann noch hier Tyler Lacey.
Tyler Lacey. Also sind beides eigentlich diese beiden Defensive Linemen, die wir holen. Also sie können wahrscheinlich beides spielen. Ich glaube, Lacey ist ein reiner Edge und oder.
Nee, ja, Lacey ist Tackle.
Sie sind beide als D-Liner annonciert und nicht als reine Edges. Also, aber ich weiß jetzt auch nicht genau.
Also hier auf der einen Seite wird Weed als End aufgeführt und Lacey als Tackle.
Mhm. Okay, und ich glaube aber Lacey ist auch so eine Art Josh Pascal, Levi und so Rike-Verschnitt, den du auch mal außen aufstellen kannst, aber vielleicht eher in der Mitte zu Hause ist. So, ich glaube.
Gut, vielleicht haben sie auch geplant, irgendwie Derek Barnes eine größere Rolle als Sam Linebacker und doch öfter mal irgendwie als fünften Lineman aufzustellen und ihn halt öfter mal rushen zu lassen. Ich weiß nicht. Also sie werden sich schon irgendwas gedacht haben bei der ganzen
Geschichte. Du hast ja mit Cunningham und Grant Stewart hast du ja, und dann wenn Rodrigo zurückkommt, hast du ja echt eine so mit Laporta und Anzalone, nicht Laporta, mit Campbell und Anzalone, du hast ja echt einen krassen Linebacker-Room. Deswegen, das, was du sagst, Christian, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil Barnes ist unfassbar bullig, unfassbar strong, schnell, agil.
Er ist ja auch im College gespielt, also da genau. Auch eher Edge gespielt hat.
Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, da so als typischer Outside Linebacker Sam Rolle, dass er da wirklich mal durchschießt. Vor allem, wenn der Junge halt mal im Sprint ist, dann muss ein O-Liner halt auch erstmal halten, wenn er da mit, keine Ahnung, 5 Yard Anlauf kommt. Also, und ich glaube auch nicht, dass den ein Running Back blocken kann, wenn der da durchschießt mit ein paar Yards Anlauf.
Ja.
Also, ich wüsste nicht, also. Ich glaube, selbst Montgomery tut sich da schon schwer. Also da muss schon ein harter Fullback stehen, der den blocken kann. Also Jacob Johnson würde ihn nicht blocken können.
Ja, werden wir sehen. Linebacker kommen wir auch gleich noch. Aber irgendwas werden sie sich schon dabei gedacht haben, denke ich mal. Deswegen, ja. Warten wir mal ab, ob da eventuell noch jemand kommt. So Darius Smith war ja immer so ein bisschen das Thema, aber jetzt, wo man schon zwei D-Liner geholt hat, glaube ich nicht mehr an Zed. Von daher, ja, wird man wahrscheinlich mit den Jungs, die da jetzt da sind, einen gewissen Plan verfolgen. Sag ich einfach mal.
Ich würde fast behaupten, Brett Holmes hat in irgendeiner Form und Weise andere Teams so sehr durchgescoutet, dass sie noch irgendwo einen, in Anführungszeichen, No-Name abgreifen können, der eventuell in gewissen Teilen einen Edge in einer gewissen Rotation mitspielen kann. Und vielleicht haben wir ja dann den James Houston-Effekt, wie vor 3 Jahren, wo man dann einfach mal nochmal 11-6 aus dem Spiel in 4 Spielen rauszieht.
Mhm. Ja, bleibt, ich weiß nicht, bin ich jetzt nicht ganz so davon überzeugt, bleibt aber abzuwarten. Ich, wie gesagt, ich bin echt mal gespannt. Ja, kommen wir vielleicht zu dem mehr oder weniger Prunkstück oder einem der Prunkstücke, denn die Teil der Front 7 sind natürlich auch die Tackle vorne und gerade die Inner Defensive Tackles mit DJ Reader, Tyreek Williams, Roy Lopez, Pat O'Connor, Mekhi Wingo, Chris Smith, finde ich sehr stark aufgestellt, vor allem wenn man bedenkt, dass ja, Lee McNeil noch entsprechend zurückkommt. Also da sind wir meiner Meinung nach wirklich richtig, richtig gut aufgestellt. Auch ja ein Thema, was durch die Verletzung von Lee McNeil in letzter Saison nicht ganz so gut war. Marius, du hast die Jungs auch im Trainingscamp gesehen. Wie denkst du, dass die Jungs da gegen das Run-Game ankommen können?
Stark, da wird nichts passieren. Punkt. Also gibt die D-Line an sich hat mir, was ich gesehen habe im Training Camp, sehr viel Konfidenz gegeben. Ja, wir sind jetzt vielleicht dünn besetzt. Ja, mag alles sein. Aber ich vertraue Brett Holmes. Wir haben noch Roster Spots offen. Da wird noch ein bisschen was passieren. Hasanin kommt auch zurück, hat Brett Holmes auch schon bestätigt. Ich glaube, gerade Interior D-Line und D-Line, wir sind sehr gut aufgestellt. Über außen funktioniert es, innen sind wir brutal stabil mit DJ Reader, Tyreek Williams. Die sind auch sehr oft gegen die Dolphins durchgekommen, gegen die Starting O-Line. Auch wenn dann in O'Connor drin war, der sehr gut aussah gegen in den Preseason Games. Da ist wirklich Dampf dahinter. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem, wie wir aufgestellt sind. Von dem her ist es ja vielleicht ein bisschen ein Tiefenthema, aber jetzt nicht so das, was mich jetzt hier komplett beunruhigt.
Ja,
nee. Und wir haben sehr viele verschiedene Typen. Wir haben 3-Technique-Styles drin. Wir haben aber auch einfach diese klassischen Bullrusher drin, die One-Technique fahren. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen Rotations reinbringst, dann kreierst du zumindest schon mal sehr viel Kopfarbeit für die O-Line, was das Thema angeht.
Ja, nee, bin ich voll bei dir. Finde die Jungs sehr gut. Tyreek Williams arbeitet im Moment auch stark an seinen Pass-Rush-Qualitäten. Er ist sehr flott auf den Beinen. Und ich glaube, wenn Lee McNeil nochmal da mit reinkommt, da haben wir da eine super Interior D-Line mit einer wunderbaren Rotation. So sehe ich es zumindest. Und mache ich mir wenig Sorgen. Wo ich mir noch weniger Sorgen mache, das sind die Linebacker. Du hast es eben angesprochen. Alex Anzalone, Jack Campbell, Derek Barnes, Grant Stewart, der Mann, der sich ja so hervorgetan hat in der Preseason, Trevor Nowarski und Zach Cunningham auf Reserve, Pub haben wir noch Malcolm Rodriguez, auf IR ist Ezekiel Turner. Also das ist schon eine richtig geiles Linebacker-Core, wo auch dann, denke ich mal, nach dem Abgang von Anzalone für die Zukunft gesorgt ist. Was meinst du, Christian?
Ich sehe gerade den erstaunten Blick von Marius. Ja gut, was mit Anzalone passiert, werden wir nächstes Jahr sehen. Sie haben ja nochmal seinen Vertrag ein bisschen gepimpt. Ja, aber es ist damit schon davon auszugehen, wie auch Dan Campbell sagte, das ist halt einfach Jack Campbells Defensive Room. Also er ist definitiv der legitime Nachfolger für die Position. Nichtsdestotrotz darf man einfach nicht vergessen und nicht übersehen, was Anzalone einfach der ganzen Defense bringt und gebracht hat. Gerade beide sind halt in Pass Protection ziemlich gut, wenn sie halt irgendwie gegen Tight Ends covern müssen oder halt irgendwie im Slot covern müssen. Aber auch im Run-Game, also wie gesagt, ich kann dir da nur zustimmen. Ich sehe unseren Linebacker-Room als einen der stärksten der Liga, weil wir einfach da sehr, sehr gut besetzt sind. Wir haben jetzt noch mit Grant Stewart, mit Cunningham einfach eine gewisse Tiefe. Rodrigo ist für mich einfach auch immer so eine Allzweckwaffe, nicht zu vergessen, immer noch seine Interception im Championship-Game gegen die 49ers. Ihn kannst halt überall einsetzen, er scheut vor nichts irgendwo zurück. Von daher sicherlich in der Defense der gesettelste Room.
Ja, hier hat Moritz jetzt gerade noch ein paar Details. Wir wollen nicht mehr drüber sprechen, aber wir müssen drüber sprechen. Zu diesem Trade von unserem Leute, helft mir doch mal kurz.
Divisionsrivalen.
Micah Parsons in die verbotene Stadt. Du hast es jetzt schon wieder gesagt. Ich wollte es heute nicht mehr hören. Verdammt nochmal.
FTP.
FTP.
Ja. Die genau. FTP, die irrelevante Partei, ne?
T, nicht D.
Oh, meine.
Ja, nur als kurzer Nachschub. Es sind nicht nur zwei First-Rounder, sondern sie senden auch Kenny Clark nach Dallas. Und was ich jetzt eben so kurz überflugsmäßig gesehen habe, gehen dann dieses und nächstes Jahr 60% des Gesamtsalaries der Packers allein an Jordan Love und Micah Parsons.
Wahnsinn. Gut. Das ist mal crazy. Naja, Leute, wir werden es sehen.
In anderthalb Wochen sehen wir es.
Spätestens. So, wir gehen weiter. Wir waren bei den Linebackern, die super stark sind. Wir kommen zu unseren Cornerbacks. Tarrion Arnold, DJ Reed, Amik Robertson, Khalil Dorsey, Avonte Maddox. Unsere Starting Three, Tarrion Arnold, DJ Reed, Amik Robertson, finde ich unglaublich stark. Von daher, glaube ich auch, dass wir da nochmal richtig, richtig gut aufgestellt sind. Wie siehst du den Rest, Christian?
Den Rest sehe ich halt auch wieder als, man legt halt viel Wert auf Spieler, die halt auch auf mehreren Positionen spielen können. Also da war ja jetzt auch die Geschichte, dass halt einige der Leute quasi auch Safety spielen können. Also dieses Versatile, dieses mehrfach einsetzbare, sowohl DB als auch irgendwo auf Safety-Position. Man hat mit hat da einfach auch noch ein bisschen Veteranentiefe mit reingebracht. Und wen hat man jetzt noch auf Practice Squad? Nee, Strickland ist, glaube ich, eher als Safety zu sehen.
Du hattest Hallett und Russell noch, aber die haben es alle nicht geschafft. Du hast Rock Yassin.
Hallett haben sie. Wurde nicht auch noch aus Practice Squad gesagt?
Ja, aber ich meine halt, wir reden ja vom
Roster.
Ja.
Ja, mit 5 bist du natürlich halt da auch ein bisschen, könnte vielleicht den einen oder anderen mehr haben, wobei, wie gesagt, so der Austausch zwischen Safety-Positionen, du kannst Brian Branch, das heißt halt auch als Nickel stellen, er ist halt auch dieses Swiss Army Knife, dieses Schweizer Taschenmesser, was du in der Defense, in der Secondary halt überall einsetzen kannst. Von daher, mache ich mir da auch keine so großen Gedanken, auch wenn Cornerback natürlich sich auch mal gerne verletzen.
Ja, aber ich glaube, wir haben da schon Tiefe und die Lions haben das richtige Konzept, da auch sehr arg drauf zu achten.
Ich glaube, dass auch einfach das zweite Jahr jetzt von Terrion Arnold nochmal deutlich besser werden wird. Ich meine, er hatte in der zweiten Hälfte der Saison auch sich deutlich verbessert, was halt gerade so die Pass-Interference und so weiter anging. Also einfach dieses Grabby bisschen sein lassen. Trotzdem, er hat gegen fast alle Top-Receiver in der Liga gespielt und da gar nicht so schlecht ausgesehen. Mit Reed haben wir halt auch einen absoluten Top-Mann zu einem sehr guten Preis bekommen. Und ich finde mal, Amik Robertson wird am Ende des Tages irgendwie komplett übersehen und auch da, wenn du das Spiel gegen die Vikings gesehen hast, wie er Jefferson rausgenommen hat, ja, auch da, er kann halt auch nicht nur Slot spielen, er kann im Zweifelsfall halt auch irgendwo Cornerback spielen.
Ja, nee, absolut. Amik Robertson sehe ich genauso. Wir haben mal wieder einen Internetzusammenbruch in der Eifel, der leider hatten wir schon mal gehabt. Letzte Folge, Moritz hat Probleme. Dann machen wir zu dritt weiter. Genau wie unsere drei Safeties. Brian Branch, Kirby Joseph und Rock Yassin. Beziehungsweise haben wir ja noch Daniel Thomas gesigned, der ja ein absolutes Monster im Special Teams sein muss. Ja, was weißt du, Moritz, denn über unseren neuen Zugang Daniel Thomas?
Oder ist einfach immer noch nicht da?
Ja, er ist nicht da. Aber vielleicht gleich wieder. Marius, sag du mal was in der Richtung.
Zu Thomas kann ich gar nicht viel sagen. Ich habe mir den Spieler überhaupt noch nicht angeguckt. Was ich zu den drei sagen kann, ich fand es witzig, dass Yassin sehr viel Corner gespielt hat und dann doch irgendwie als Safety gelistet wird in der Preseason oder nach der Preseason. Ich hätte mir gewünscht, dass Strickland es in den Kader schafft. Er hat mir sehr gut gefallen, vor allem auch im letzten Spiel gegen Houston. Aber ja, was wir haben ihn ja immer noch im Practice Squad und wenn Platz ist, sehe ich ihn da auch als einer, der sehr schnell nach oben gezogen wird. Und ansonsten muss ich mir bei den Safeties eigentlich nicht allzu viel Gedanken machen. Ich finde es schade, dass Ify nicht mehr da ist. Es ist einfach so, er hat auch gegen die Lions im Training Camp, vor allem an Tag 2, hat er mir deutlich besser gefallen. Ich hoffe, er macht seinen Weg bei den Dolphins. So jemand Bulliges und Großes wünscht man sich dann doch noch auf Safety, aber ich glaube, Yassin ist da auch schon jemand, der richtig hart hitten kann, der keinen Tackle scheut, der sicher tackelt, der viel Erfahrung hat und im Endeffekt sind wir einfach da deutlich besser aufgestellt und ja, ich bin immer noch der Meinung, ohne Wilder in dem Defensive Backroom sind wir einfach so viel besser.
Ja, da wird immer noch nachgetreten, der gute Kendall Wilder.
Aber da wird auch noch mit 60 nachgetreten.
Wirst du ihm nie verzeihen, dass er
diesen Catch zugelassen hat. Nee, sorry, also die Face Mask fängt das Ding schon fast von alleine. Du musst nur noch hinlangen. Aber egal, anderes Thema.
Ja, jetzt.
Ganz ruhig, Brauner.
Ja, richtig schön auf, mein Gott.
Nicht genau, so hastig,
Spielin. Moritz ist wieder zurück. Hallo Moritz, grüß dich.
Da ist er.
Ja, Moritz, du hast dann die Ehre, unser Special Teams mit Jack Fox, Jake Bates und Hogan Hatton. Was war für dich die größte Überraschung?
Dass wir keinen Kick aus 75 Yards versucht und gemacht haben.
Ja.
Also ja, nee. Wirklich große Überraschungen haben wir ja im Special Teams so per se nicht gehabt. Ne? Also ich meine, die drei festen Positionen sind gesetzt, bums, fertig. Und der Rest ist ja ihm entsprechend verteilt. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir nicht noch, zwar bei den in den Safety Groups, bei waren ein paar Spieler mit dabei, die durchaus auch sehr gute Special Teamer gewesen sind, dass wir da nicht noch ein bisschen mehr behalten haben, aber ich nehme an, dass da das, das Team sich dann tatsächlich mehr auf Spieler, die jetzt in den Wide Receivern und in den Linebackern mit unterwegs sind. Leider hat es mir alle meine Links eben zerschossen, sonst können ich es jetzt auch namentlich aussprechen, beziehungsweise aufzählen, dass sich das Team dann, dass ich dann mehr auf die dann von dort lehnen wird, als die, die in der Safety-Gruppe mit drin gewesen sind.
Ja, ja, ich glaube, also gut, also wir haben ja immer schon eben schon gesagt, Dominic Lovett war so ein Special Teams Typ, auf den es dann gefallen ist, Daniel Thomas. Jetzt nochmal ein Spieler, wo man sagen, okay, einfach diese Special Teams Qualitäten, die er mitbringt, gerade auch bei den Linebackern, mit Grant Stewart, der sich ja in der Preseason im Special Teams raus. Also da haben wir schon einige. Ich glaube, Avonte Maddox hat auch einiges im Special Teams gemacht. Also von daher ist das immer ein Thema und der ein oder andere gute Special Teams Spieler ging, der andere kam dazu. Also ich glaube, da sind die, na, hat Dave Phipp schon einen Plan, was er mit den Jungs anstellt. Und ja, ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn man es mal da ein bisschen sieht. Was glaubt ihr denn? Wer wird denn unser Kick-Returner werden? In der
Kalif bleibt.
Kalif bleibt. Also du sagst, wir werden nicht.
Kick oder Punt-Returner?
Also bleiben wir mal beim Kick-Return.
Ja, Kalif.
Ich glaube, das ist so Grant Stewart.
Ah, nee, warte mal, ja, ich habe es gerade verwechselt. Ja, Grant Stewart und Dorsey als Kick-Returner.
Oder Dorsey, und, der jetzt auch wieder fit ist.
Ja, und als Punt-Returner sehe ich da tatsächlich Kalif vorne.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Also das wird mir auf jeden Fall gefallen, da freue ich mich drauf. Und wenn dann irgendwann Malcolm Rodriguez nochmal mit dabei ist im Special Teams, wenn da Grant Stewart und Malcolm Rodriguez zusammenlaufen und der eine blockt für den anderen vor, wird richtig geil. Das wird richtig geil. Aber
ja, oder du hast einfach so Sione Vaki hast du theoretisch auch noch einen, also Grant Stewart und Sione Vaki im Kick Return. Uff. Ja. Uff. Die bumpen einfach kurz vier Leute weg und dann hast du noch ein paar, die blocken und dann kannst du nur hoffen, dass der ehemalige 400-Meter-Läufer Grant Stewart noch genügend Körner im...
Die hat er. Als 400-Meter-Läufer läuft er alles im Grund und Boden.
Ja. Dann, dass er da hinten raus noch das Ding hat, also die Körner hat. Aber ja, ich würde tatsächlich... sehr viel dafür geben, Sione Vaki und Grant Stewart eine Saison lang in dieser Funktion zu sehen.
Ja.
Ich glaube auch, er hat einfach aus diesem allerersten Fumble im Hall of Fame Game einfach super viel gelernt. Er hat gesehen, okay, da muss ich was machen. Ich glaube, er ist dann sogar in den Running Back Room gegangen und hat es da ein bisschen mittrainiert und zeigen lassen, wie muss den Ball einfach richtig festhalten. Das wird ihm kein zweites Mal passieren. Gegen die Texans war jetzt auch ein Kick-Return, wo er gerade noch so gestoppt worden ist, sonst wäre er halt auch durch gewesen. Also von daher, ich sehe es da schon ganz, ganz schön, ein bisschen kräftigeren, massigeren zu haben, als jetzt so ein vielleicht doch eher schmaleren, schlankeren Receiver. Der ist zwar vielleicht ein bisschen mehr shifty, aber ist sicherlich eine gute Wahl.
Ja, definitiv. Ja, Leute, einen Spot haben wir auch noch frei auf dem Roster. Gibt's, wenn ihr euch jetzt einen Spieler wünschen könntet, was realistisch ist, gibt's da einen?
Micah Parsons, ach nein.
Nee.
Ich will das
nicht. Also zwei First-Rounder, wie gesagt, du gibst Haus und Hof ab. Für einen Spieler, der sich vielleicht blöd verletzt. Ich meine, der hat in Dallas jetzt auch nicht jede Saison 17 Spiele gemacht. Ich weiß nicht, das ist immer so eine sehr große Wette. Den würde ich mir wünschen. Ich würde mir, auch wenn es keine Gespräche gab, ich würde mir Darius Smith trotzdem wünschen.
Ja,
der Stallgeruch, der weiß, der hat eine halbe Saison gespielt. Das ist einfach auch ein Lockerroom-Guy, der ist immer gut drauf. Ich glaube, der bringt einfach auch gute Stimmung aufs Feld und auch neben dem Feld mit.
Mhm.
Schauen wir mal. Wäre mein Wunschkandidat. Weil auf Edge sehe ich uns halt einfach noch ein bisschen dünne gerade aufgestellt.
Definitiv. Ja.
Aber es ist schon ein Wahnsinn, oder? Dass die Packers da alles Haus und Hof abgeben, nur um den zweitbesten Edge-Rusher in der NFC North zu sein. Also
ist schon gesagt, aber wahre Worte.
Ja, aber da gibt es ja schon die ersten Memes mit Packers trade for an injured Micah Parsons.
Wobei, nochmal, Micah ist ja mehr Linebacker als er Edge-Rusher ist. Technisch gesehen kann er sich gar nicht mit Aiden richtig messen, in Anführungszeichen, bei verschiedenen Positionen. Wenn, dann müsste er sich mehr wie mit Leuten wie Andrew Van Ginkel von den Vikings messen. Und ich glaube, was das angeht, ist zumindest sind die Vikings ein bisschen besser mit dem Blitz-Pass-Rush aufgestellt, als die Packers jetzt mit Micah sind. Auch wenn Micah wirklich ein super Spieler ist. Ich möchte dem Mann keinen Schatten auf den Kopf werfen. Kann ich auch schlechter, ist größer als ich.
Ja. Ja, es wird schon passen.
Naja, Leute. Ich glaube, wenn sonst keiner was hat, dann sind wir
durch. Am Ende. Ihr seid am Ende. Der Tag ist am Ende.
Der Tag ist durch. Es ist schon fast der nächste Tag. Von daher machen wir das Ding hier mal zu. Ich sage vielen Dank bei euch, vielen Dank bei allen, die zugehört haben. Lasst uns gerne mal im Kommentar da, wie zufrieden ihr mit dem Roster seid und wen ihr euch eventuell auch noch wünscht. Ich gebe diesmal ab an den Marius, sage, gehabt euch wohl. Go Lions!
Danke dir. Ja, die Folge hat super viel Spaß gemacht. Sehr viel Witz und doch auch ernste Themen dabei gewesen. Ich glaube, im Endeffekt, die Lions sind sehr gut vorbereitet auf die Saison. Ich freue mich auf alles, was kommt, auf die Spiele. Ich freue mich, wenn Ahmed endlich auch sein Regular-Season-Spiel macht. Und im Endeffekt, für mich geht es darum, den NFC North-Titel in allererster Linie zu verteidigen und dann einfach zu sehen, wie weit die Reise geht. Das wird schon schwer genug. Denkt dran, wir sind alle Fans, wir sind keine Coaches, also immer schön locker aus der Hüfte und nicht das Ganze hier zu ernst nehmen als Fans und dann wird es auch eine richtig geile Saison. So, jetzt alle noch einen wunderschönen Abend und gehabt euch wohl, warm, bright, worldwide und ich gebe ab an den lieben Moritz.
Jetzt auch gerade in Anbetracht des Trades möchte ich mit einem Zitat von meinem seligen Vater enden. Man kann nie wissen, wie Fische pissen. Unter Wasser sieht man es nicht und über Wasser tun sie es nicht. In diesem Sinne gehen wir in die neue Saison. Sehen zu, dass wir alles hinhauen und gute Nacht.
Ihr hört schon, wir sind hier in Tränen aufgelöst vor lauter Lachen. Aber das ist das, was Moritz einfach auszeichnet, diese Wortwitz, diese Zitate, einfach Hammer. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Urlaub, freue mich auf 14 Tage Erholung in Holland, freue mich vor allen Dingen auf den 14.09. dann in Frankfurt im O'Reilly's, ab 17.30 Uhr, Watch Party gegen die Bears und bis dahin haben wir eh schon unseren ersten Sieg gegen Green Bay eingefahren. Deshalb sind uns alle Trades, die jetzt irgendwelche anderen Mannschaften noch in Panik machen, wurscht, weil wie Marius auch sagte, wir sind gut vorbereitet, wir sind gut aufgestellt. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, eine gute Nacht und ein fröhliches Go Lions!